Hallo zusammen zu einem neuen Geistesblitz, das Format, in dem wir euch einen kleinen extra Input geben, meistens zum Thema der letzten Folge. In diesem Fall war das Schlaf und heute geht's dann quasi um das Gegenteil von Schlaf, nämlich das Wachbleiben, wenn man gerne wach bleiben möchte oder wach werden möchte. Was macht man da? Zum Beispiel Kaffee trinken. Und ich werde heute ein bisschen darüber sprechen, wie Koffein eigentlich wirkt und warum es uns wach macht. Koffein kommt ja in vielen Pflanzen vor, natürlich in der Kaffeepflanze, dann in Teepflanzen, Guarana, Mate und der Cola-Nuss, die häufig für Cola-Getränke verwendet wird, aber nicht immer, verwirrenderweise. Beim Tee spricht man ja häufig von dem Wirkstoff Tein. Das ist aber eigentlich auch Koffein. Es ist nur von der Zusammensetzung etwas anders und braucht deswegen etwas länger, um die Wirkung zu entfalten und hält dann auch länger an. Wir alle wissen, dass Koffein natürlich stimulierend ist und das hängt natürlich auch von der Dosis ab, aber die Dosis, die wir normalerweise so zu uns nehmen, stimuliert eben verschiedene Gehirn- und Körperaktivitäten. Interessanterweise ist Koffein dazu in der Lage, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und zwar ist nicht alles, was in unserem Blutkreislauf so unterwegs ist, auch in der Lage, ins Gehirn vorzudringen. Das ist natürlich eigentlich sehr sinnvoll, weil das Gehirn so ziemlich das Wichtigste ist, was wir haben. Und wenn ein bestimmter gefährlicher Stoff da reingeraten würde, könnte das halt schlimme Folgen haben. Deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass jeder Stoff, der in unserem Blutkreislauf landet, auch Wirkung auf das Gehirn haben kann. Koffein kann die Blut-Hirn-Schranke auf jeden Fall passieren und deswegen kann es halt auch überhaupt wirken auf so kognitive Funktionen wie Konzentration oder unsere Stimmung. So, nun zur eigentlichen Wirkung. Da müssen wir erstmal ein bisschen zurück zu den Basics. Wir haben ja unglaublich viele Nervenzellen, die Gehirnzellen, die Neurone in unserem Gehirn. Und die tauschen Botenstoffe aus, um miteinander zu kommunizieren. Und das verbraucht Energie. Und während diesem Energieverbrauch entsteht das Nebenprodukt Adenosin. Und je mehr die Zelle aktiv ist, desto mehr sammelt sich Adenosin an. Und in vielen der Nervenzellen gibt es auch Adenosinrezeptoren, an die das Adenosin andocken kann. Für alle, die wie ich kein Bio in der Oberstufe hatten und das Ganze erst später gelernt haben. Rezeptoren haben so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt, der Rezeptor ist sozusagen das Schloss und dann gibt es viele Botenstoffe, die sozusagen den Schlüsseln entsprechen. Und dann gibt es halt meistens einen Botenstoff, der ganz genau perfekt in diesen Rezeptor passt, also der Schlüssel für dieses Schloss ist. Und dann damit irgendeine Aktivität auslöst, dass der Rezeptor dann aktiviert wird und irgendwas passiert dann. Bei den Adenosinrezeptoren ist es so, dass wenn das Adenosin andockt, dadurch aktiviert wird, dass der Zelle kommuniziert wird, sie soll doch mal ein bisschen langsamer machen. Das heißt, es ist also eigentlich ein Schutzmechanismus, denn je mehr die Zelle gearbeitet hat, desto mehr Adenosin hat sich angesammelt. Das heißt auch, desto mehr Adenosin dockt dann an die Rezeptoren an. Also bekommt die Zelle dann auch immer mehr das Signal, sie soll doch mal ein bisschen ruhiger es angehen, ein bisschen langsamer machen, einfach damit sie sich nicht völlig überarbeitet sozusagen. Interessanterweise ist die Struktur von Koffein dem von Adenosin so ähnlich, dass es auch an die Adenosinrezeptoren andocken kann. Ihr könnt euch das also vorstellen wie ein anderer Schlüssel, den man auch in dieses Schloss schieben kann. Aber es gibt trotzdem kleine Unterschiede und die führen dazu, dass das Koffein andocken kann, aber nicht den Rezeptor aktivieren kann, sodass dieses Zelle mach mal langsamer Signal nicht weitergeleitet wird. Also quasi ein Schlüssel, den man ins Schloss stecken kann, den man dann aber nicht drehen kann, der also die Tür nicht öffnet. Nun geht das Koffein dann an die Rezeptoren und blockiert die, sodass das Adenosin nicht mehr an die Rezeptoren dran kann und die Nervenzelle entsprechend auch kein Signal bekommt, sie soll mal ein bisschen langsamer werden und deswegen einfach immer schön munter, fröhlich weiterarbeitet. Und daher kommt dann eben das Gefühl, dass wir wach sind und fit sind und unser Kopf sehr gut funktioniert, weil sich eben normalerweise das Adenosin immer mehr andocken würde an die Rezeptoren und es dann nach und nach alles langsamer wird und ein Gefühl von Müdigkeit entsteht. Mit den Adenosinrezeptoren ist auch eine Idee, warum wir dann eine Toleranz gegen Koffein entwickeln, nach und nach. Das heißt, dass die Dosis, die wir normalerweise zu uns nehmen, dann nicht mehr die gleiche Wirkung hat, wie vielleicht bei der ersten Tasse Kaffee damals. Also die Idee ist, dass die Nervenzellen bemerken, dass sie keine Signale mehr vom Adenosin bekommen und deswegen neue Adenosinrezeptoren bilden, die das Koffein dann nicht mehr alle abdecken kann, sodass das Adenosin dann doch wieder andocken kann und seine Wirkung entfalten kann und so die gleiche Dosis Koffein dann nicht mehr die gleiche Wirkung hat wie am Anfang. Aber das ist umstritten, also es gibt Studien, die dafür sprechen, es gibt aber auch einige, die da experimentiert haben und das nicht replizieren konnten, dass die Dichte von den Adenosinrezeptoren sich erhöht. Es ist also nicht ganz sicher, aber ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Dann gibt es noch etwas, was nicht ganz zum Thema Schlaf passt, aber im Zuge von Koffein vielleicht ganz interessant ist. Und zwar, was passiert, wenn man auf einmal auf Koffeinentzug geht? Das haben wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal erlebt. Und dazu habe ich mir ein Review angeschaut, was die Symptome von 66 Studien, die da so gesammelt wurden, zusammenfasst. Und die kamen zu dem Schluss, dass 10 Symptome sehr häufig vorkommen, wo man sich sehr sicher ist, okay, das liegt am fehlenden Kaffee. Und zwar Kopfschmerzen, Müdigkeit, weniger Energie, weniger Aufmerksamkeit im Sinne von Alertness. Das heißt, man kann nicht mehr so wow, von 0 auf 100 auf einmal aufspringen und auf etwas reagieren. Schläfrigkeit, Unzufriedenheit, schlechte Stimmung, Schwierigkeiten bei der Konzentration, Reizbarkeit und das Gefühl, einfach keinen klaren Kopf zu haben, sondern so ein bisschen, dass ein bisschen Nebel im Gehirn herrscht sozusagen. Und außerdem hatten sie noch ein paar Ideen, die jetzt, also die kamen nicht so häufig vor, waren aber schon relativ verlässlich. Also sie sind sich relativ sicher, dass das wahrscheinlich Symptome des Koffeinentzugs sein können. Und zwar grippeartige Symptome, unter anderem auch, dass einem schlecht wird und man sich übergibt, dass man Muskelschmerzen hat oder die Muskeln so steif sind. Das fand ich dann schon relativ krass und bin froh, dass ich das noch nicht erlebt habe. Das häufigste Symptom war auf jeden Fall die Kopfschmerzen. Die haben ungefähr 50% der Leute gehabt. Und 13% haben sich wirklich sehr stark eingeschränkt gefühlt in ihrer Funktionsfähigkeit, so als normaler Mensch im Alltag. Es hängt natürlich total davon ab, welche Dosis man üblicherweise zunimmt, also welche Dosis man dann absetzt. Sowohl bei dem Vorkommen, ob man überhaupt die Symptome bekommt, als auch bei der Stärke, wie gravierend die Symptome sind. Und in den Studien haben sie aber herausgefunden, dass schon ab 100 Milligramm pro Tag Symptome auftreten können. Und das entspricht ungefähr einer Tasse normalem Kaffee. Kann also wirklich eigentlich jedem passieren, der normal Kaffee trinkt. Was ich mich noch gefragt habe, ja, dass Kaffee bestimmte Aktivitäten irgendwie steigert. Okay, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Und wenn jetzt wegen des Verzichts man sich wieder schlechter fühlt, also zum Beispiel schlechter konzentrieren kann, heißt das dann, dass man so schlecht ist, wie man vorher war, bevor man angefangen hat, Kaffee zu trinken, oder sogar schlechter als damals, als man noch keinen Kaffee getrunken hat? Das frage ich mich schon super lange und leider kann diese Studie mir da keine Antwort drauf geben, weil sie immer nur Teilnehmer hatte, die schon von vornherein Kaffee getrunken haben. Ich hätte gern eine Studie gehabt, wo Leute getestet werden, die noch nie Kaffee getrunken haben oder üblicherweise nicht. Und dann fragt man sie nach ihrer Konzentrationsfähigkeit und so weiter. Dann gibt man ihnen Kaffee, fragt sie nochmal nach ihren Fähigkeiten und dann setzt man den Kaffee wieder ab und schaut dann nochmal, wie sind ihre Konzentrationsfähigkeiten und so weiter. Um halt herauszufinden, ob es tatsächlich schlechter wird als vorher oder ob man einfach wieder zu diesem Baseline normaler Standardmensch Fähigkeiten zurückgeht, die einfach durch den Kaffee halt so verbessert waren. Das war's zu diesem kleinen Geistesblitz zu Koffein und der Wirkung auf unser Gehirn wieso es uns wach hält, was wir da für Fähigkeiten bekommen oder auch verlieren, wenn wir dann keinen Kaffee mehr trinken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.